Ich denke, nicht nur Kinder haben was gelernt, auch wir Erwachsenen, dass wir etwas freizügig sein sollten, denn Gott ist auch freizügig zu uns. Ich möchte mit euch heute eine Geschichte betrachten, die wir in der Bibel an drei verschiedenen Stellen finden. Und wenn in der Bibel etwas dreimal geschildert ist, dann denke ich, möchte Gott uns etwas Besonderes dazu sagen. So auch zum Beispiel, wenn wir lesen in der Offenbarung, heilig, heilig, heilig ist der Herr. So ist es nicht, so wie manchmal diesen bayerischen Schwank da, heilig, heilig, heilig oder so etwas, sondern die Leute haben damals ja keine Ausrufezeichen gehabt, sondern wenn sie etwas ausdrücken wollten, haben sie es wiederholt. Heilig ist der Herr, heilig ist der Herr, heilig ist der Herr, heilig, heilig, heilig. Um es uns zu betonen, wie heilig Gott ist. Und auch wenn er in die Geschichte mehrmals drin steht, an verschiedenen Stellen, von verschiedenen Seiten aus betrachtet wird, sollten wir das anschauen und sonst klar machen, Gott möchte uns mit dieser Geschichte etwas Besonderes sagen. Und so eine Geschichte finden wir in 2. Könige, Kapitel 18. In 2. Könige, Kapitel 18. Ich möchte das mal so eine grundsätzliche Verständnisfrage kurz mal aufklären. Im Alten Testament, werdet ihr merken, wird oft von Wegführung gesprochen durch die Propheten. Da heißt es mal, die Assyrer sind gekommen, ein anderes Mal heißt es, die Babylonier sind gekommen, dann heißt es mal, die Israeliten wurden weggeführt, dann heißt es wieder, Juda wurde weggeführt. Und so bin ich schon ein paar Mal gefragt worden, ob es da einen Unterschied gibt zwischen diesen Sachen. Also ganz kurz zur Geschichte. Es gab vorher ein Volk Israel unter den ersten König. Wie hieß der erste König Israels? Saul. Danach kommt der David. Dann kommt Salomo. Da war es ein Volk. Und nach Salomo kommt Rehabiam. Und unter Rehabiam hat sich das Volk aufgeteilt in ein Nordreich und ein Südreich. Das Nordreich wird Israel genannt. Wenn ihr die Propheten mal lesen solltet und ihr sprecht über Israel, spricht er über das Nordreich. Wenn es dann aber der Prophet über Juda spricht, spricht er über das Südreich. Ja, also nach Salomo teilt sich's auf in Nordreich und Südreich. Und dann, das Nordreich hat nicht lange Bestand gehabt. Irgendwann waren sie so weit von Gott abgefallen, dass Gott sagte, ich kann euch nicht mehr segnen, ich kann euch nicht mehr behüten, beschützen. Und hat ein Volk gesandt, die sehr mächtig waren, die damals die allmächtigsten Herren der damaligen Welt waren. Das waren die Assyrer. Und die Assyrer haben das Nordreich weggeführt. Juda, das Südreich, war noch gläubiger, Gott konnte sie beschützen, aber nur 100 Jahre länger. Und nach 100 Jahren kamen dann die Babylonier an. Die Babylonier hatten die Hauptstadt in Babylon und die Assyrer, ihre Hauptstadt war Ninive. Wenn Jona nach Ninive geführt wird, dann müsst ihr wissen, da wurde er also vom Nordreich zu dem damalig mächtigen Volk der Assyrer geführt. Nur so als Hinweis erstmal, dass man, wenn man es so durchliest, Syrer, Babylonier, das sind also unterschiedliche Völker gewesen, mit 100 Jahren Abstand. Kommen wir mal zu 2. Könige 18. 2. Könige 18 heißt es, im dritten Jahr Hoscheas, des Sohnes Elas, des Königs von Israel, also Nordreich, wurde Hiskia König, der Sohn des Ahas, des Königs von Juda, Südreich. Ja. Der Hiskia war 25 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 29 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Abi, eine Tochter Serajas, und er tat, was dem Herrn wohlgefiel, ganz wie sein Vater David. Zunächst mal hier, der Vater vom Hiskia, der hieß Ahas. Wenn wir die Geschichten von Ahas anschauen, werden wir merken, das war ein sehr gottloser Mensch, der alles tat, um Gott zu ärgern. Aber Hiskia, sein Sohn, hat eine Mutter gehabt, die anscheinend sehr gläubig war, die ihn gut erzogen hat. Und er suchte nach einem Vorbild. Und alle Kinder so zwischen 16 und 26 suchen erstmal Vorbilder, wie sie ihr Leben gestalten wollen. Und hat das Vorbild gefunden in seinem Urgroßvater, dem David. David war ja da schon lange tot. Aber durch seinen Lebenswandel hat er doch einen guten Ruf gehabt im Volk Israel. Und hatte dadurch noch Einfluss auf seinen Urenkel gehabt. Und das ist den Älteren zum Trost gesagt, wenn wir also unser Glaubensleben gut führen, können wir noch Einfluss haben durch unseren guten Ruf auf unsere Enkel und Urenkel. Und der Hiskia, so 25 Jahre alt, voll aktiv in seiner Blüte, seiner Jugend, der begann wieder das Land zurückzuführen, hat dann die Aschera-Bilder kaputt gemacht und hat sich mit den Tempelpriester auseinandergesetzt von den Baalspriestern und Aschera-Bildern und sowas, wenn ihr dann nachlesen wollt. Aber es wird auch was Interessantes gesagt, was in Vers 5 und 6 steht. Und es steht so über keinen der Könige in Israel drin. Das heißt dort in Vers 5 und 6, Hiskia, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, so dass es unter allen Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen war. Er hing dem Herrn an und wich nicht von ihm ab und hielt seine Gebote, die der Herr dem Mose geboten hatte. Und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Hebräer 9, Vers 27 heißt es ja, nach dem Tod das Gericht, muss ich mal abkürzen. Das heißt dort, wie es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben. Also der Tod vergisst keinen. Danach aber das Gericht. Und Gott richtet jeden Menschen, wirklich jeden. Und da ist es interessant, wenn wir wissen, was steht über uns im Lebensbuch geschrieben. Und von Hiskia wissen wir, er vertraute dem Herrn, dem Gott Israels, dass unter all den Königen von Juda seinesgleichen nach ihm nicht war, noch vor ihm gewesen ist. Das ist eine fantastische Aussage. Und dieses Vertrauen in Gott hat auch politische Auswirkungen, denn Vers 7 heißt es ja dann, und der Herr war mit ihm und alles, was er sich vornahm, gelang ihm. Und er wurde abtrünnig vom König von Assyrien und war ihm nicht mehr untertan. Und er schlug auch die Philister bis nach Gaza und sein Gebiet und von den Wachtürmen bis zu den festen Städten. Das heißt, er empörte sich gegen den König von Assyrien, hat gesagt, die Tributzahlen zahle ich nicht mehr und ich diene ihm auch nicht mehr. Und dann kommen die Verse 9 bis 12, da wird uns das Ende des Nordreiches berichtet. Das brauchen wir nicht weiter anschauen. Könnt ihr heute Abend oder Nachmittag mal in Ruhe nachlesen. Schauen wir weiter im Vers 13 nach. Im 14. Jahr des Königs Hiskia zog herauf Sanherib, der König von Assyrien, gegen alle festen Städte Judas und nahm sie ein. Also ein paar Jahre vorher war dieser König schon da, hat das ganze Nordreich einkassiert und die ganzen Juden weggeführt aus dem Nordreich. Die existierten nicht mehr. Und jetzt kommt er wieder nach 14 Jahren und nimmt von dem Südreich, von dem Juda, die festen Städte ein, heißt es. Und nahm gegen alle festen Städte und nahm sie ein. Das sandte Hiskia, der König von Juda, zum König von Assyrien nach Lachisch und ließ ihm sagen, ich habe Unrecht getan, zieh weg von mir. Was du mir auferlegst, das will ich dir tragen. Da legte der König von Assyrien, Hiskia, dem König von Juda, 300 Zentner Silber und 30 Zentner Gold auf. So gab Hiskia all das Silber, das sich im Haus des Herrn und in den Schätzen des Hauses des Königs fand. Zur selben Zeit zerbrach Hiskia, der König von Juda, die Türen am Tempel und des Herrn, und das Goldblech, das er selbst hatte, darüber ziehen lassen, ab und gab es dem König von Assyrien. Wenn ihr euch die Geschichte von Hiskia anschaut, werdet ihr merken, Hiskia ist sehr gläubig, sehr überzeugt, sehr erfolgreich, freut sich seines Lebens und ist Gott treu, wie wir gerade gelesen haben. Und es ging gut. Ein Jahr, zwei Jahre, fünf Jahre, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre, 14 Jahre Frieden. Und dann, nach 14 Jahren des Friedens, merken wir, jetzt fangen plötzlich Probleme an. Probleme, mit denen ich so gar nicht gerechnet hatte. Und Gott, ich bin ein gesegneter Gottes, ich muss auf Frieden mein ganzes Leben haben. Aber wir stellen fest, das Problem ist, dass Hiskia dieses Problem, was hinzukam durch den König von Assyrien, auf eine recht einfache Art und Weise lösen wollte. Die Verse 15 und 16 zeigen uns, dass die Krise bestand. Und zwar, denke ich, das war hier eine echte Glaubenskrise. Das heißt es hier, so gab es Hiskia all das Silber, das sich im Hause des Herrn befand, zerbrach auch die Türen am Tempel und des Herrn und das Goldblech, das er selbst hatte drüber ziehen lassen, hat es abgezogen, hat es auch dem König von Assyrien gegeben. Ich interpretiere es so, dass wir gläubig sind, aber jeder Glaube, der nicht geprüft wird, ist kein echter Glaube. In Ruhezeiten, so wie jetzt momentan, da unterscheidet sich so ein Zuschauer nicht von dem echten Gläubigen. Und das Gold in seinem Haus und im Tempel hatte er einige Jahre zuvor durch die Reformation, die er durchgeführt hatte, waren alle froh, dem König so einen guten gläubigen König zu haben, bekam das Gold ja geschenkt und hat dann eben das wieder in den Tempel hineingebracht. Und ich denke auch, dass Gott in unserem Glaubensleben uns auch Gold schenkt, dass wir auch in unseren Glaubenstempel hineinbringen können, denn unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und Gott schenkt uns ja durch Jesus Vergebung unserer Schuld von allem, was wir getan haben. Können wir zu Gott hinkommen? Er vergibt uns durch Jesus. Und er gibt uns Gesundheit und Kraft, unsere Probleme zu tragen. Und wir haben, wenn wir gläubig sind, Frieden, Wohlstand, Ruhe, viele schöne Dinge und auch Gelegenheiten und auch viele Sachen, die wir gar nicht so bewusst wahrnehmen, die wir als Selbstverständliche nehmen. Es muss halt so sein. Ich bin halt so, Gott segnet mich, fertig. Dann jedoch merken wir, wie beim Hiskia nach 14 Jahren Ruhe, geschieht auch in unserem Glaubensleben manchmal Ereignisse, mit denen wir jetzt nicht gerechnet haben. Da wird einer plötzlich arbeitslos. Ein anderer erhält die Mitteilung, dass er schwer krank ist. Oder ein anderer, haben wir auch schon erlebt, dass ein Kind einen schweren Schaden hat. Und wenn solche Sachen passieren, wie reagieren wir? Da kommen immer zwei Fragen auf. Die erste Frage heißt, warum gerade ich? Wieso passiert mir das? Und die andere Frage ist, wer hat Schuld? Wer ist schuld daran, dass es mir so schlecht geht? Und oft meint man, diese Problematik mit einem Angriff auf Gott zu lösen. Und ihr wisst ja, wenn so schlimme Sachen geschehen, wie 11. September und sowas, da heißt es dann, wo war Gott? Warum hat Gott es zugelassen? Warum hat Gott es nicht verhindert? Vorher keine Rede von Gott. Aber wir sind in unserem Glaubensleben häufig genauso, denke ich. Und so wie Hiskia das Gold und das Silber aus dem Tempel Gottes rausbrechen ließ, aber wir merken, er kam nicht zu Gott ins Gebet, sondern hat gleich aktiv gehandelt. Er kam nicht ins Gebet, um Gott diese Problematik vorzulegen. Da kommt jetzt jemand her und verlangt was von mir, was soll ich tun? Sondern er geht hin, kann ich lösen, fertig, aus. Er hat also nicht von Jesus Weisheit und Entscheidungsfreiheit sich geben lassen. Und so denke ich, sind auch wir oft auch bereit, wenn Probleme auf uns zukommen, dass wir unser Gold des Glaubens abbrechen und Kompromisse mit unserer Umwelt eingehen und hoffen, dass es damit gelöst ist. Und der Hiskia hat es ja auch gemacht und gemeint, er kommt jetzt an, ich löse es mit meinem Gold, ich schenke ihm alles, auch aus dem Tempel raus, ist ja egal, Hauptsache meinen Frieden. Und dachte, es wäre jetzt sichtbar und gut und stabil. Aber wenn wir weiterlesen, stellen wir fest, das Ganze hat nur kurz gehalten. Vers 17 beginnt mit dem großen Aber. Vers 17 heißt es dann, aber Der König von Assyrien sandte den Tartan und den Rabsaris und den Rabschaker von Lachisch zum König von Hiskia mit einem großen Heer. Wir merken hier, jetzt, wenn wir solche Lösungen, so einfache Lösungen zum Glaubensleben suchen, beginnen wir langsam so ein bisschen den Hintergrund von Glaubensproblemen zu verstehen. Denn im Hintergrund aller unserer Glaubensprobleme, wer steht da? Steht immer Satan da. Und Satan möchte ja unseren Glauben an Jesus zerstören. Und wir sind auch manchmal so zunächst bereit, so Teile unseres Vertrauens in Gott herzugeben und aufzugeben, also Gold aus der Tempeltür abzubrechen. Aber wie uns in dieser Geschichte gezeigt wird jetzt, gibt es für den Feind Satans keine Grenzen, die er einhalten kann. Heißt das schön, wer einen kleinen Finger gibt, den nimmt er gleich die ganze Hand. Und denkt dran, ein Glaube ohne Prüfungen ist nur graue Theorie. Und ich denke, jeder von uns muss sein Vertrauen in Jesus im täglichen Leben beweisen. Denn es ist sehr leicht, hier zu sitzen und schöne Antworten zu geben auf biblische Fragen. Und im Frieden, wie gesagt, kennen wir keinen Unterschied zwischen einem Jünger und einem begeisterten Zuschauer. Beides können wir nicht feststellen. Oder die Frage ist für mich ganz krass, bin ich Akteur auf dem Spielfeld oder habe ich eine gute Sitzplatzkarte erwischt, wo ich mich bequem ins Stadion reinsetzen kann, lass mal die anderen für mich rennen. Schlagen wir mal um, jetzt noch die gleiche Geschichte, ähnlich, in Jesaja 36 und 37. In Jesaja 36, 37 wird die Geschichte auch erzählt, aber aus einer etwas anderen Perspektive. Also nachdem Hiskia sich auf eine einfache Art und Weise von dem König von Assyrien loskaufen wollte und auch, ich denke, so sehr unterwürfig war, wie wir so gelesen haben, merkt er jetzt aber, dass es gar nicht so einfach ist. Und ich denke, wenn wir für unser Glaubensleben oft Lösungen suchen ohne Gott und Jesus und ihn nicht um Rat fragen, wird es auch schwierig für uns werden in unserem Glaubensleben. Denn der König Sanherib, wir haben ja festgestellt, der nahm das Gold und Silber an und das war eine Menge. Wenn wir das Gold heute hätten, wären wir immer noch Supermillionäre. Und er gab, aber der König von Sanherib von Assyrien, der gab sich damit nicht zufrieden. Und ich denke, wenn wir Kompromisse im Glaubensleben eingehen, in der Hoffnung, ich gehe Kompromisse ein, dann habe ich meine Ruhe, dann gibt sich Satan damit auch nicht zufrieden. Und wenn wir am Arbeitsplatz zum Beispiel Probleme haben, wegen unserem Glauben und dann Kompromisse eingehen, wird es nach dem ersten Nachgeben schnell ein zweites Nachgeben geben, ein drittes Nachgeben und so weiter. Ne? Und Sanherib, merken wir hier, hat das Ganze einkassiert, hat gesagt, es war super, jetzt machen wir weiter. Und es sandte drei seiner besten Mitarbeiter zu ihm hin, also den Kriegsminister, der Offizier, das Führungspersonal, um dem König Hiskia mitzuteilen, ich habe vor, dich und deine Stadt zu zerstören. Und es war eine ganz konkrete Sache. Hier sind Leute da, die sagen, ich komme jetzt Bomben und Granaten zu dir hin, ich werde dich jetzt mal kaputt machen. Also jetzt wird sein Glaubensleben auf eine echte Probe gestellt. Entschuldigung, jetzt müssen wir kurz mal zurückblättern, ganz kurz mal. Aber wir könnten einen Zettel reintun in Jesaja 36, kommen wir gleich hin. Gehen wir kurz mal zurück mal auf 2. Chroniker 32. Da ist eine schöne Zusammenfassung nämlich da drin. In 2. Chroniker 32. Verse 1 bis 4. 2. Chroniker 32, 1 bis 4. Da heißt es nämlich hier, nach solch treuem Verhalten, das treue Verhalten war, dass Hiskia vorher das Land wieder gereinigt hat von den ganzen Götzen und so. Nach solch treuem Verhalten kam Sanherib, der König von Assur, und zog heran gegen Juda und lagerte sich vor die festen Städte und gedachte, sie an sich zu reißen. Und als Hiskia sah, dass Sanherib kam und willens war, gegen Jerusalem zu kämpfen, beriet er sich mit seinen obersten und Kriegshelden, ob man die Wasserquellen verdecken sollte, die draußen vor der Stadt waren, und sie stimmten ihm zu. Und versammelte sich viel Volks und verdeckten alle Quellen und den Bach, der durch die Erde geleitet wird, und sprachen, dass die Könige von Assur nur kein Wasser finden können, wenn sie kommen. Hiskia war getrost, besserte alle Mauern aus, wo sie Lücken hatten, führte die Türme auf, baute draußen noch eine andere Mauer an, befestigte den Milo, machte viele Waffen und Schilde, setzte Hauptleute über den Kriegsvolk. Und dann redete er zu ihrem Herzen und sprach: Seid getrost und unverzagt, fürchtet euch nicht und verzagt euch nicht vor dem König von Assur, noch vor dem ganzen Heer, das bei ihm ist. Denn mit uns ist ein größerer als mit ihm. Mit ihm ist ein fleischlicher Arm, mit uns aber ist der Herr, unser Gott, dass er uns helfe und führe uns im Streit. Und nach dieser Rede merken wir, die war: Wir gehen es mit Gott. Das Volk verließ sich auf die Worte Hiskias, des Königs von Juda. Im Prinzip merke ich hier, werden zwei Menschen hauptsächlich geprüft. Auf der einen Seite haben wir den Menschen, der unwahrscheinlich viel Macht besitzt. Das ist Sanherib. Und Sanherib war damals ein Diktator, dem konnte keiner widersprechen. Er konnte tun und lassen, was er wollte mit seinen Leuten. Und ich habe mir so überlegt, wie ist es mit uns? Welchen Charakter haben wir eigentlich, wenn wir richtig Macht haben? Und wenn du den Charakter des Menschen erkennen willst, heißt es so schön, dann gib ihm einfach mal viel Macht. Und das hat mich so daran erinnert, im Deutschen Reich gab es wohl einen großen Adolf, aber dieser große Adolf hat sich nicht an den Juden vergangen, der hat keinen Juden umgebracht, sondern es waren die vielen tausend kleinen Adolfs, die die Sachen ausgeführt hatten, die plötzlich Macht bekamen. Und der Sanherib wusste auch um den Glauben von Hiskia, aber er hat festgestellt, er hat so einen Glauben an Gott, aber irgendwie merkt er auch eine Schwäche, wenn er seinen Tempel da kaputt macht und mir das Gold gibt, das heißt, es ist sein Glauben wert. Und so gehen wir zurück jetzt auf Jesaja 36. Und in Jesaja 36 finden wir jetzt eine wichtige Sache, lebenswichtig für unser Glaubensleben. Jetzt fragt der Sanherib eine interessante Frage. Jesaja Kapitel 36, ich lese mal ab Vers 2 kurz als Vorgeschichte. Der König von Assyrien sandte den Rabschaker von Lachisch nach Jerusalem zu dem König Hiskia mit großer Heeresmacht. Also er kam nicht alleine an, da waren zigtausende von Leuten dabei. Und er trat hin an die Wasserleitung des oberen Teiches an der Straße bei dem Acker des Walkers. Und es kamen zu ihm heraus der Hofmeister Eliakim, der Sohn Hilkias, und der Schreiber Schebna, und der Kanzler Jonach, der Sohn Asafs. Und der Rabschage, also der oberste General, kann man so sagen, er sprach zu ihnen: Sagt doch eurem König, dem Hiskia, so spricht der große König, der König von Assyrien: Was ist das für ein Vertrauen, das du da hast? Eine Basisfrage. Ich finde es eine der lebenswichtigsten Fragen, die man einem Menschen stellen kann. Welches Vertrauen hast du auf wen und auf was? Glaubst du an deine Aktien? Glaubst du an Google? Glaubst du an Gott? Glaubst du an Philosophen? Was ist das Vertrauen? Fragt euch mal selbst, wie viel Vertrauen habe ich in Jesus? Und dann Vers 5 geht's weiter. Meinst du, bloße Worte seien schon Rat und Macht zum Kämpfen? Auf wen verlässt du dich denn, dass du von mir abgefallen bist? Auf wen verlässt du dich denn in deinem täglichen Glaubensleben, in deinen Herausforderungen, die wir so habt? Dann geht's weiter, Vers 6. Verlässt du dich doch wirklich auf Ägypten? Diesen Rohrstab, der jedem, der sich darauf stützt, in die Hand dringt? So tut der Pharao, der König von Ägypten, allen, die sich auf ihn verlassen. Aber der merkt, das ist eine Behauptung hier. Die Hiskia verlässt sich nicht auf den König von Ägypten. Willst du mir aber sagen, Wir verlassen uns auf den Herrn, unseren Gott. Ist es nicht derselbe, dessen Höhen und Altäre Hiskia abgetan und Juda und Jerusalem gesagt hatte, nur vor diesem einen Altar sollt ihr anbeten? Dann habe ich jetzt hier Vers 7, Vers 8. Vers 8 ist auch interessant. Wohlan, nimm eine Wette an mit meinem Herrn, dem König von Assyrien. Ich will dir 2000 Rosse geben. Lass sehen, ob du Reiter dazu stellen kannst. Wir haben gerade eben gelesen, dass Hiskia hatte die Stadtmauer erneuert, die zweite Stadtmauer außenrum getan, Soldaten ausgehoben, Generäle eingesetzt. Und der König von Assyrien lacht jetzt drüber und macht ihn so verächtlich und meint, du mit ein paar Hansler hier, gib mir 2000 Pferde, schau mal, ob du die mit deinen Soldaten besetzen kannst. Man merkt hier die Verachtung, die da ist. Willst du denn auch zurücktreiben, auch nur einen der geringsten meines Herrn? Also ein kleiner Soldat von mir ist ja stärker als 1000 von deinen, sagt er hier. Ne? Und du verlässt dich auf Ägypten um der Wagen und Gespanne willen. Und dann Vers 10, auch so eine Behauptung. Meinst du denn, dass ich ohne den Herrn heraufgezogen bin in dieses Land, um es zu verderben? Nein, sondern der Herr sprach zu mir, zieh hinauf in dieses Land und verdirb es. Das erinnert uns so dran an diese Geschichte mit Jesus und Satan in der Wüste. Wenn du mich anbietest und von mir niederfällst, will ich dir geben alle Reiche dieser Erde. Also Satan konnte auch mit Bibelworten kommen, jeder König ja auch. Und die Mitarbeiter des Königs sind gute Diplomaten. Und sie möchten gerne so die Regeln der Diplomatie einhalten, werdet ihr merken. Das heißt ja hier, aber Eliakim und Schebna und Joach sprachen zu dem Rabschage als Antwort drauf, hey, du rede doch mit deinen Knechten auf Aramäisch, denn wir stehen sehr gut. Rede nicht Hebräisch mit uns von den Ohren des Volkes, das auf der Mauer ist. Aber damit geben sie eigentlich eine gute Steilvorlage für die Ankläger. Oh, die ziehen sich zurück, die sind Feiglinge hier. Da sprach der Herr Rabschage, meinst du, dass mein Herr mich nur zu deinem Herrn oder zu dir gesandt hat, mit solchen Worten zu reden? Nicht vielmehr zu den Männern, die auf der Mauer hier rumsitzen und samt euch ihren eigenen Mist fressen und ihren Herrn saufen werden? Also ist die Drohung der Umzingelung. Und dann geht es weiter, Vers 12 bis 20, so Vers 14 zum Beispiel heißt es, lasst euch nicht von Hiskia betrügen. Vers 16, hört nicht auf Hiskia. Also er spricht jetzt zu dem Volk direkt, die außenrum sind. Hört nicht auf Hiskia, wenn er sagt, der Herr wird uns erretten. Und Vers 16 auch, schließt Freundschaft mit mir, kommt heraus zu mir. Dann Vers 19, wo sind denn die Götter von Hamat und Arbat? Wo sind die Götter von Scheravin? Wo sind die Götter des Landes von Samarien? Haben sie Samaria errettet aus meiner Hand? Als Nordreich 10 Jahre vorher, ne? Welcher unter allen Göttern dieser Länder hat sein Land erretten können aus meiner Hand? Dass allein jetzt euer Herr, der aus Jerusalem, euch erretten sollte aus meiner Hand? Wir merken hier, dieser Angriff auf den Glauben wird immer stärker und stärker. Die Frage ist, wenn ihr angegriffen werdet, direkt von Leuten, und heutzutage werden wir stark angegriffen von allen Seiten, wie antwortet man solchen Menschen? Und die Frage ist für mich, damals haben sie über Götter gesprochen, haben wir auch heute solche mächtigen Götter, die wir anbeten heutzutage? Also ich merke immer wieder, wenn ich so umschaue und umhorche und umsehe die letzten 20 Jahre, dass wir Menschen, die Menschheit sich heute einen großen Gott geschaffen hat, einen Supergötzen, den sie wirklich anbeten, immer wieder. Was ist das? Ihr werdet merken, dass wir uns heutzutage auf den, wir sagen dazu, Computer verlassen. Und die Computer berechnen alles mit den sogenannten Algorithmen. Ich habe in Mathematik mal die Algorithmen mal kennengelernt vor 40 Jahren, wie ich noch Abitur machte. Und das Lehrer hat ein bisschen gezeigt, wie es funktioniert, diese Berechnungen. Ich fand ich damals schon fantastisch. Aber es sind eben nur Algorithmen. Und jeder von uns weiß ja, dass wir heutzutage alle Nummern sein sollen. Ich finde es ja so stark, dass jetzt im Moment seit, glaube ich, sechs, acht Jahren ist das jetzt so, dass ein neues Gesetz rauskam, dass jedes Baby, das geboren wird, erhält bei seiner Geburt eine Steuernummer. Und die haben da gleich dazu gesagt, diese Steuernummer ist eine lebenslange Nummer, die wird nie mehr verändert werden. Und ich habe schon ein paar Mal Briefe bekommen vom Finanzamt, wo da drin steht, Ihre Steuernummer, schauen Sie nach, ab so und so, Steuernummer so und so. Und Sie haben mit der Steuernummer so und so gesagt, das und das. Ich habe festgestellt, oh, ich bin eine Steuernummer, alles klar. In meinem Beruf habe ich eine Praxisnummer und eine LANR, eine lebenslange Arztnummer. Und jedes Medikament, was er kauft, hat eine spezielle PZN, eine Pharmazentralnummer drauf. Eure Krankheiten, die ihr habt, sind keine Krankheiten mehr, sondern es sind nur noch E.7.9004 oder so etwas, ja, Nummern. Und ihr wisst ja, es wird eine Zeit kommen, da man weder kaufen noch verkaufen kann, wenn man nicht die richtige Nummer hat. Und der Verkehr heutzutage mit Autos, Flugzeugen, Schiffen, unsere Ampelregelungen, die wir haben, alles, was wir haben, wird durch den Computer gesteuert. Und die Frage ist für mich, kennt sich Jesus mit Computer aus? Ist er stärker und mächtiger als ein Computer? Kann er uns durch schwierige Zeiten hindurch helfen? Oder ist dann diese staatliche UNO-Allmacht-Computer-Handy-Nummer mächtiger als Gott? Was denkt ihr? Wie viel Vertrauen haben wir in den Computer? Wie viel Vertrauen haben wir an Gott? Und die Soldaten auf der Mauer hier und das Volk, die hörten diese Anklagen und die Drohungen und die sahen ganz konkret außen ringsum Hunderttausende von Soldaten, die da waren. Aber Hiskia hat ja schon vorher eine Anordnung hinterlassen, hat gesagt, wenn sie euch jetzt anklagen und machen, wie sollt ihr antworten? Vers 21. Sie aber schwiegen still und antworteten ihm nichts. Denn der König hat geboten, antwortete ihm nichts. Und in 2. Mose 14, Vers 14, kannte Hiskia bestimmt auch, da steht es dort, der Herr wird für euch streiten, und ihr werdet stille sein. Wisst ihr, in welchem Zusammenhang das steht? In 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch streiten und ihr werdet stille sein. War beim Durchzug durchs Rote Meer. Da kamen hinten die Ägypter an, vor ihnen das Wasser, hinter ihnen die Armee. Und sie wussten nicht, wie soll man es verteidigen, was soll man machen. Und Mose sagt zu ihnen, der Herr wird für euch streiten, ihr werdet stille sein. Und dann teilte sich das Wasser, sie gingen hindurch. Und Hiskia hatte zu seiner Zeit mit dem mächtigsten Herrscher seiner Zeit zu tun. Und er hatte zwar gute Vorkehrungen getroffen, aber er merkte deutlich, dass auch bei all den Vorbereitungen, die ich treffe, meine Kraft allein nicht ausreicht, um große Probleme zu lösen. In 37 Vers 1 können wir es lesen. Hiskia, also das ging es wieder in den Tempel, aber blieb es nicht jetzt vor der Tür stehen, um Gold abzureißen, sondern er ging jetzt in den Tempel hinein. Und dann schickt er auch noch seine Ratgeber zum Propheten Jesaja hin. Da heißt es hier, 37 Vers 1, Jesaja 37, 1, als aber der König Hiskia das Ganze hörte, zerriss er seine Kleider, legte einen Sack an und ging in das Haus des Herrn. Er ging jetzt in das Haus des Herrn und blieb nicht draußen vor den Toren stehen. Und dann Vers 8 bis 10 kann man feststellen, dass dann der König von Assyrien ärgerlich wird, dass es nicht geschafft hat, den Hiskia und die Bewohner Jerusalems zu erschrecken. Und darum schickt er jetzt nochmal schriftlich eine Mahnung hin, als direkte Drohung, Vers 9 bis 13, 37, 9 bis 13. Schon mal Vers 11 zum Beispiel, oder Vers 10, 37, 10 und 11. Sagt Hiskia, den König von Juda, lass dich durch deinen Gott nicht betrügen, auf den du dich verlässt und sprichst, Jerusalem wird nicht in die Hand des Königs von Assyrien gegeben werden. Siehe, du hast gehört, was die Könige von Assyrien allen Ländern getan haben, dass sie den Bann an ihnen vollstreckten, und du allein sollst errettet werden? Haben denn die Götter der Völker die Länder errettet, die von meinem Vater vernichtet wurden? Dann führt es sie alle auf und so weiter. Wir merken hier eine Drohung, die da ist. Und zwar eine ganz klare Drohung. Komm raus, ergib dich, sonst mache ich dich alle. ich mache dich kalt. Wieso, wenn wir so Drohungen, wir gehen wieder mit Drohungen um, unser Glaubensleben, haben wir dann zu Recht schlaflose Nächte oder kriegt man Panik? Von Hiskia können wir was wirklich Wichtiges lernen. Und zwar Verse 14 bis 17. Als Hiskia den Brief von dem Boten empfing und gelesen hatte, was hat er gemacht? Da ging er hinauf in das Haus des Herrn und breitete ihn aus vor dem Herrn. Und Hiskia betete zu dem Herrn und sprach: Herr Zebaoth, du Gott Israels, der du über den Cherubin thronst, du bist allein Gott über alle Königreiche auf Erden, du hast Himmel und Erde gemacht. Herr Jahwe, neige deine Ohren und höre doch. Herr, tu deine Augen auf und sieh doch. Hör doch alle diese Worte von Sanherib, die er gesandt hat, um den lebendigen Gott zu schmähen. Und Vers 20. Nun aber, Herr, unser Gott, errette uns aus seiner Hand, damit alle Königreiche auf Erden erfahren, dass du allein Gott bist. Dann 21 bis 24. Da sandte Jesaja, der Sohn des Amos, zu Hiskia und diesem sagen, also Jesaja gibt es eine Antwort von Gott: So spricht Gott der Herr, der Gott Israels. Was du von mir erbeten hast wegen des Königs Sanherib von Assyrien, habe ich gehört. Und das ist es, was der Herr über ihn spricht. Die Jungfrau, die Tochter Zion, verachtet dich und spottet deiner. Und die Tochter Jerusalems schüttelt das Haupt hinter dir her. Wen hast du geschmäht und gelästert? Und über wen hast du die Stimme erhoben? Du hobst deine Stimme empor gegen den Heiligen Israels. Durch deine Knechte hast du den Herrn geschmäht und gesagt: Ich bin mit der Menge meiner Wagen heraufgezogen auf die Höhen der Berge in den innersten Libanon. Ich habe seine hohen Zedern abgehauen, samt seinen auserwählten Zypressen, und bin bis zu seinen äußersten Höhen gekommen, in seinen dichtesten Wald. Und dann Vers 28, 29. Also Gott sagt dann weiter zu dem König Sanherib: Ich weiß von deinem Aufstehen und Sitzen, von deinem Ausziehen und Einziehen, und dass du tobst gegen mich. Weil du nun gegen mich tobst und dein Stolz vor meine Ohren gekommen ist, will ich dir meinen Ring in die Nase legen und meinen Zaum in dein Maul und will dich den Weg wieder heimführen, den du gekommen bist. Also Gott gibt hier eine klare Antwort an diesen König durch den Propheten und sagt: Wenn du gegen mich was machen möchtest, probier es, aber du wirst es nicht schaffen. Aber die stehen ja außenrum, die Soldaten, muss ich sagen, ne? Aber für Hiskia und das Volk Juda gäbe es eine schöne Verheißung, mitten in ihre Trübsal hinein, wo sie plötzlich merkten, vielleicht wenn wir uns umzingeln, dann werden wir verhungern und so. Da verheißt uns Gott was Interessantes. Und es sei dir jetzt, Hiskia, ein Zeichen. In diesem Jahr ist, was von selber nachwächst, im nächsten Jahr auch dann noch was wächst, und im dritten Jahr sät und erntet und pflanzt Weinberge und esst ihre Früchte. Also, wir sehen, dass Gott sich nicht spotten lässt. Und er schickt dann ein Strafgericht, Vers 36, 37. Da fuhr aus der Engel des Herrn und schlug im assyrischen Lager 185.000 Mann. Und als man sich früher morgen aufmachte, siehe, da lag alles voller Leichen. Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf und zog weg und kehrte wieder heim und blieb in Ninive. Hier, finde ich, merken wir diese Ansprache von Gott an den König von Assyrien direkt, wie später auch beim König von Babel, wo er direkt ihn anspricht. Das war ein eindeutig unerklärbares Zeichen. 185.000 Mann, das war ein Strafgericht Gottes. Ich denke, jeder Soldat, jeder Offizier, der dabei war, der arrogant wie der König war, hat Gott gestraft, und 185.000. Unerklärbar und so eindrucksvoll. so dass er Sanherib die Belagerung abbrechen musste. Und es hat sich auch rumgesprochen in der ganzen Umgebung dort, was passiert ist. Keiner konnte erklären, wieso plötzlich so viele Leute da umkommen. Und damit hatte er die Chance gehabt, zu erkennen und zu akzeptieren, dass es einen mächtigeren König gibt als ihn, den König von Assyrien. Aber er geht zurück in seine Heimatstadt und dort bleibt er seinem heidnischen Gott treu und betet seinen falschen Gott an. Und es hat auch Konsequenzen gehabt, Vers 36 bis 38 in Jesaja 37. Und der König von Assyrien, Sanherib, brach auf, zog weg, kehrte wieder heim und blieb zu Ninive. Es begab sich aber, als er anbetete, im Haus Nisroch. Also er hat festgestellt, ich will den König von Jerusalem nicht anbeten, sondern meinen eigenen König. Und dieser seinen Gott, erschlugen ihn seine Söhne, Adramalech und Saresa, mit dem Schwert. Und sie flohen ins Land Ararat und sein Sohn Aschahardon wurde König in seiner Stadt. Und diese Geschichte hat uns Gott insgesamt dreimal mitteilen lassen, immer von einer anderen Perspektive aus, so dass wir es lernen sollten, in der vor uns liegenden Woche Vertrauen zu haben auf Gott und auf Jesus und damit wir in Ruhe und Frieden leben können. Aber uns klar machen, ein Glaube, der nicht geprüft wird, ist kein Glaube. Zum Schluss noch eine interessante Geschichte, die ich vor kurzem gelesen habe aus Rumänien, die so 1965 ungefähr passiert ist. In einer großen Ortschaft existierte so eine relativ aktive adventistische Gemeinde. Und die ganze Umgebung in Rumänien war voll auf Kommunismus eingestellt. So. Und, aber die Adventisten wurden geduldet in dem Rahmen dort. Wenn dann samstags mal große Aktionen waren, haben die Adventisten nicht mitgemacht. Der Bürgermeister hat es akzeptiert. Ne? Und hat auch ein junger Polizist gehört aus der Hauptstadt, hat gesagt, was gibt es dort, eine Gruppe, die nicht mitmacht, die nicht kommunistisch ist, die muss ich umerziehen. Und so kam dieser junge Polizist an den Ort und hat sich vorgenommen, alle abtrünnigen Kommunisten und Nichtkommunisten und besonders die Adventisten an diesem Ort zu bekehren, wenn er so wollt. Und er hatte dafür alle Vollmachten gehabt. 100%ige Vollmachten, kannst du machen, kriegst du frei. Und so kam er da rein, hat zum Bürgermeister bestimmt, sorgt dafür, dass alle Bekanntmachung gemacht wird. Nächsten Samstag, alle arbeitsfähigen Männer und Frauen sollen sich zum Ernteeinsatz bereithalten. Sowas war in den Wochen vorher schon öfters mal passiert. Aber die Adventisten haben Samstag nie mitgemacht. Die wurden aber geduldet, wie gesagt. Ne? Ist so stillschweigend. Aber diesmal was anders. Dieser junge, überzeugte kommunistische Polizist hat eine flammende Rede gehalten vor dem Gemeinderat und vor dem ganzen Dorfgemeinde da, so ein großes Dorf, also nicht ein kleines. Und er drohte zugleich, dass er auch das Recht hatte, jeden zu erschießen, der nicht mitmacht. Und dann ging er los durchs Dorf, hat dann alle Bewohner einzeln, alle Familien einzeln aufgesucht, hat ihnen dann mal klar gemacht, wer er ist, welche Vollmacht er hat. Und hat dann so sein schickes Schnellfeuergewehr dabei gehabt, um seine Drohung zu unterstreichen. Ich habe das Gewehr dabei, ich komme vorbei, ich erschieße euch. Und so ging die ganze Woche zu, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Freitagabend gingen die Schwestern und Brüder in ihre Versammlung, um Sabbatanfang zu halten, so wie sie es jede Woche taten. Und nach diesem Sabbatanfang ging sie wieder nach Hause. Spät in der Nacht hört man irgendwie plötzlich einen Schuss, Deng, in der Stille. Und dann herrscht wieder Ruhe. Am Sabbatmorgen gingen die Geschwister in die Gemeinde zum Gottesdienst. Kein Polizist ist gekommen, um sie abzuholen. Die ganzen umliegenden Dorfgemeinschaften wussten von dieser Geschichte, es hat sich schnell rumgesprochen, sowas, ja, von der Drohung der Adventgemeinde gegenüber. Und dann erzählte man, Folgendes ist passiert. Am Freitagabend ging der Dorfpolizist in die Dorfkneipe und wie immer mit seinem Gewehr dabei, er war stolz drauf, dass er so Vollmacht hatte, und er prahlte auch mit seinem Vorhaben, am nächsten Vormittag alle zu erschießen, die nicht mit dem Ernteeinsatz mitmachen wollen. Im Lauf des Abends kam es in der Dorfkneipe da zu einem Streit zwischen zwei Leuten, zwischen zwei Gästen, und der Polizist trat dazwischen, um sie zu schlichten, hat gesagt, kommt mit raus, mach mal draußen. Und dann haben die weiter gestritten, und im Streit hat sich plötzlich ein Schuss gelöst aus dem Karabiner und hat ihn in den Kopf getroffen, diesen Polizisten. Und alle waren erschrocken, dachten, oh, was machen wir jetzt? Den lassen wir liegen, den rührt keiner von uns an. Sonst heißt es noch, wir hätten ihn erschossen. Weil jeder wollte nicht in den Verdacht geraten, dass er den Mord gemacht hätte. Hat ihn liegen gelassen, hat in dem Kreisbüro angerufen, der Hauptstadt da hinten, bei der Kriminalpolizei. Aber die jedoch wollten oder konnten nicht gerade kommen an dem nächsten Tag, haben ihn liegen lassen. Kam es 2 Tage später. Und so kamen aus den umliegenden Ortschaften die Leute am nächsten Tag alle vorbei und haben sich alle diesen Polizisten besichtigt, wie er so am Boden lag und tot war. Und sie kannten ja die ganze Geschichte, die vorgefallen ist. Und jeder hat nochmal, der es nicht kannte, hat nochmal die Geschichte von der Drohung gehört des Polizisten gegen die Adventgemeinde. Und sie konnten jetzt die Folgen sehen, denn die Adventisten haben immer gesagt, Gott lässt sich nicht spotten. Und dieses Wort von Gott gilt bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus. Es steht in Galater 6, Vers 7, da heißt es, irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten. Und dann ein wichtiger Satz, was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Und deswegen ist die Frage, wie ist unser Vertrauen in Gott, was säen wir, wie säen wir, was ernten wir in unserem Vertrauen? Und Jeremia 17, Vers 7 heißt es, gesegnet ist der Mensch, der auf den Herrn vertraut und dessen Vertrauen der Herr ist. Das wünsche ich mir und euch, dass wir lernen, unser Vertrauen auf Gott zu setzen und auch mal die Geschichte von Hiskia nochmal nachzulesen, um zu zeigen, dass Gott uns in den schwierigsten Problemen hindurch retten kann. Amen.